Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast. Guten Tag. Schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge der Scharfen Welle, unserem Bonner Epilepsie-Podcast. Wir feiern heute doppelte Premiere, denn wir sind heute zum ersten Mal zu viert hier im Studio und wir haben heute zum ersten Mal einen Patienten bei uns zu Gast, den ich deshalb auch ganz besonders herzlich begrüßen möchte. Herr Florian Richter ist bei uns und er wird heute von seinen Erfahrungen mit einem epilepsiechirurgischen Eingriff berichten. Hallo Herr Richter.
Schön. Guten Tag, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie da sind. Außerdem ist bei uns Oberarzt Dr. Tobias Baumgartner. Er ist bei uns an der Klinik der maßgeblich behandelnde Arzt in den letzten Jahren von Herrn Richter gewesen. Hi, Tobias.
Hallo, guten Tag, Simone.
Und natürlich auch wieder bei uns ist Professor Dr. Rainer Surgis, unser Chefarzt und Klinikdirektor hier am Universitätsklinikum in Bonn an der Klinik und Poliklinik für Epileptologie. Hallo, Rainer.
Hallo, viele Grüße in die schöne Runde.
Genau, und wir wollen natürlich sofort damit anfangen zu erfahren, wen wir heute bei uns haben. Florian Richter wurde vor einem guten Jahr.
Etwas mehr als einem Jahr.
Etwas mehr als einem Jahr an unserer Klinik operiert. Und erzählen Sie doch einfach erstmal ein bisschen was über sich selber. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wie alt sind Sie?
Ja, ich bin komme aus Köln, bin 47 Jahre alt inzwischen. Ich lebe in Köln, bin jetzt nach Bonn mit dem Auto gekommen. Das ist ein Novum, weil ich ja lange Zeit nicht Auto fahren durfte. Und das funktioniert meistens besser als mit der Bahn. Und hier sitze ich nun und harre der Fragen, die da auf mich zukommen.
Eigentlich bietet es sich an, bei dem Thema chronologisch an die Sache ranzugehen. Und weil wir ja hauptsächlich über einen epilepsiechirurgischen Eingriff sprechen wollen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wie war das? Also wann wussten Sie, dass Sie Epilepsie haben? Wie haben Sie das gemerkt? Wie lange ist das her?
Ja, das wusste ich lange Jahre lang nicht. Ich habe nur seit 2007 war das erste Mal, dass ich mich konkret erinnern kann, habe ich immer seltsame Gefühle gehabt. Das heißt, ich habe in alltäglichen Situationen das Gefühl gehabt, neben mir zu stehen, mir selbst bei irgendetwas zuzusehen. Und das verschwand dann meistens auch wieder. Manchmal wurde mir aber auch fürchterlich übel und ich musste mich übergeben, woraufhin das dann schlagartig wieder vorbei war, dieses seltsame Gefühl. Und das ging so über viele Jahre hinweg, hat mich aber nie groß beeinträchtigt. Also ich konnte auch alle alltäglichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Autofahren, problemlos verrichten, weil ich nicht irgendwie weggetreten war, sondern eben einfach nur ein seltsames Gefühl hatte, das so immer in der Gegend des Solarplexus entstanden ist und sich dann so ausbreitete und dann eben auch wieder wegging. Und dann hat sich das aber irgendwann im Jahre 2019, also viele Jahre mit diesen nur seltsamen Empfindungen, und plötzlich wurde das dann aber schlimmer. Das heißt, dass ich auch so das, was man generalisierte Anfälle nennt, hatte, wo ich dann plötzlich mal zusammengebrochen bin und keine Kontrolle mehr über meine Gliedmaßen, über meine Sprache hatte, wo mir irgendwie Speichel aus dem Mund ran und natürlich ich und alle um mich herum fürchterlich erschrocken sind, was das denn ist. Ging dann aber auch eben alles wieder weg, bis ich dann eines Tages mal richtig zusammengeklappt bin. Das nennt man dann einen Grand Mal Anfall, wo ich also komplett das Bewusstsein verloren habe und wohl diese klassischen dieses klassische Veitstänzchen vollführt habe, also mit tonisch-klonischen Verkrampfungen, und habe mit den Mund zerbissen, musste vom Notarzt abgeholt werden. Das war aber schon in der Phase, als man versucht hatte, das Ganze medikamentös in den Griff zu bekommen. Weil ich vorher eben schon, als ich diese leichteren generalisierten Anfälle hatte, beim Neurologen war. Und da wurde ich dann irgendwann mal ins MRT geschoben. Und da hat man festgestellt, dass eben im rechten Temporallappen, ein Kavanom sitzt, ein kleines Blutschwämmchen, was andere Leute so auf der Haut haben, hatte ich eben dummerweise im Gehirn. Und das hat geblutet und das hat eben diese immer schon, wahrscheinlich schon mein ganzes Leben, so eine, weil man, ich gelernt habe, dass sowas angeboren ist, hat das quasi meine Hirnströme beeinflusst und hat dann eben durch die Blutungen immer stärker beeinflusst, soweit, dass es dann eben zu den Anfällen kam. Dann hat man versucht, das mit den Medikamenten zu behandeln, die ich aber alle nicht so richtig gut vertragen habe. Da war dann auch der Baumgartner federführend daran beteiligt, mir die.
Also das heißt, zu dem Zeitpunkt waren Sie auch schon bei uns an der Klinik?
Da war ich schon von diversen niedergelassenen Neurologen nach Bonn gekommen.
Genau. Herr Richter kam dann zu uns eigentlich auch schon mit der konkreten Frage. Es hat halt bei ihm sehr lange gedauert, bis die Diagnose der Epilepsie gestellt worden ist. Es waren ja eigentlich 14 Jahre, dass Sie schon diese leichten Anfälle hatten oder in Anführungsstrichen leichten Anfälle, bis dann halt jemand auf die Idee kommt, okay, das lag natürlich dann auch an den Anfällen, wo Sie das Bewusstsein verloren haben, ob nicht vielleicht doch eine Epilepsie dahinter steckt. Und dann sind Sie eigentlich zu uns gekommen, auch schon mit der konkreten Frage, kann man diese Epilepsie mit einer Operation behandeln? Sie hatten, bevor Sie zu uns gekommen sind, ja schon verschiedene anfallsupprimierende Medikamente erhalten. Sie waren dann zu dem Zeitpunkt auf dem dritten Medikament. Und weil Sie Medikamente nicht gut vertragen hatten, hat sie, glaube ich, die auch selber schon mal ausgelassen. Dann, und dann ist, glaube ich, auch zu einem dieser schweren Anfälle gekommen.
Also ja, das war ein Wechsel von einem auf ein anderes Medikament. Da ist mir dann mal irgendwie eine Tablette durch die Lappen gegangen, die habe ich vergessen zu nehmen. Aber abgesehen davon, dass die Medikamente, dass ich sie nicht gut vertragen habe, also im Sinne von Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Überreiztheit, haben mir auch einfach nichts geholfen. Ich hatte trotz großer Mengen Pillen, die ich da schluckte, immer wieder diese seltsamen Gefühle der Abwesenheit.
Was auch belegt, dass es eben nicht nur um Wirksamkeit geht, sondern auch Verträglichkeit. Und ja, in dem Sinne haben Sie die natürlich nicht vertragen. Zwei Sachen zu Ihrer Geschichte, die ich wirklich ja exemplarisch finde. Einmal die Tatsache, dass Sie schon lange eine Epilepsie hatten, diese Beschwerden als solche nicht interpretiert haben, weil man das eben als Laie nur schwierig kann. Und dann also dieser Abstand zwischen Beginn der Erkrankung und tatsächlich Diagnosestellung war ja mehr als 10 Jahre. Das Zweite, was außergewöhnlich ist, dann nach Diagnosestellung, auch die relativ zeitnahe Zuweisung mit der Frage, ob man sie neurochirurgisch behandeln kann. Auch hier wissen wir, dass im Regelfalle zwischen der Tatsache, dass jemand sich als schwer behandelbar herausstellt und der Zuweisung in ein spezialisiertes Zentrum vergehen, auch heute noch im Mittel 10 Jahre. Und bei Ihnen war das natürlich viel, viel früher.
Also typisch war die super lange Zeit, die es gebraucht hat, um überhaupt zu einer Diagnose zu kommen. Und untypisch war die kurze Zeit, die es dann gebraucht hat, um zu überlegen, ob man operieren könnte.
Richtig. Wie ging es weiter mit der Therapie dann, Tobias?
Als wir zu uns kamen, hatten Sie, wie gesagt, schon 3 verschiedene anfallsupprimierende Medikamente erhalten. Alle waren, obwohl sie gut dosiert waren, haben nicht zur Anfallsfreiheit geführt. Und dann kamen Sie, ja, auch mit der konkreten Fragestellung, wie ich sagte, halt zu uns, kann man die Epilepsie mit einer Operation behandeln?
Ja, weil eben die Ursache ja so einigermaßen gut
erkennbar war. Genau, die war gut umschrieben. Im MRT sah man ja bei Ihnen diese noch nicht mal 1 Zentimeter groß messende Raumforderung. Das war ein kleines Kavanom, ein Blutschwämmchen. Und die lag im rechten Hippocampus. Und dann sind sie bei uns aufgenommen worden und ins Video-EEG-Monitoring aufgenommen worden. Und da versuchen wir dann Anfälle aufzuzeichnen und zu belegen, dass die Anfälle wirklich durch diese Raumforderung, die wir sehen, auch bedingt sind. Und das ging dann erfreulicherweise ganz schnell bei Ihnen, weil wie Sie das schon auch berichteten, auch mit Medikamenten waren Sie nie anfallsfrei, haben wir, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen ausreichend viele Anfälle aufgezeichnet. Das waren, glaube ich, direkt 5, 6 Anfälle, die wir schnell hatten. Und alle hatten für uns einen schönen konklusiven Befund dargestellt, der uns belegt hat, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses kleine Kavanömchen, also dieses kleine Blutschwämmchen auch die Anfälle generieren kann.
Lauter schöne, scharfe Wellen.
Genau, da hatten Sie viele von,
ja. Und vielleicht stellst du noch mal raus, warum Herr Richter eigentlich ein idealer Kandidat ist für einen epilepsiechirurgischen Eingriff und was so die typischen Konstellationen sind. An der Stelle möchten wir natürlich noch kurz hinweisen auf unseren Podcast zur Epilepsiechirurgie mit Professor Vatter für die, die den noch nicht gehört haben.
Genau.
Also prinzipiell kommen für die epilepsiechirurgische Behandlung Patienten in Frage, die nicht auf anfallsupprimierende Medikamente ansprechen und die an einer fokalen Epilepsie leiden. Das war bei Ihnen der Fall. Und der Ursprung der Epilepsie war bei Ihnen in der Bildgebung bereits, wurde bereits dargestellt. Und es war halt dieses Kavernom. Und somit waren Sie erstmal ein guter Kandidat. Es gibt Patienten auch, die wir epilepsiechirurgisch behandeln, wo wir in der Bildgebung keine klare strukturelle Auffälligkeit sehen. Aber zunächst waren Sie erstmal ein guter, geeigneter Patient.
Und dann hat der Dr. Baumgartner Sie aufgeklärt, wie leicht fiel es Ihnen zu sagen, ja, dann lasse ich mich operieren.
Naja, nach dem Schock dieses Grand Mal-Anfalls hatte das eine gewisse Alternativlosigkeit, nicht? Weil das sowohl mich als auch mein Umfeld derart erschreckt hat, dass die Möglichkeit, dass das operabel ist, natürlich bestechend ist, nicht? Also wenn man das dann einfach rausschneiden kann, dann möchte man das doch bitte einfach rausschneiden.
Und Ihr Umfeld? Also ging es da Ihren Angehörigen auch so, dass die da die Idee gleich gut fanden?
Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, das hatte den Beigeschmack von Alternativlosigkeit, weil das wollte man nicht nochmal erleben, was da mir und allen anderen widerfahren ist. Ne? Und ich weiß ja, das habe ja inzwischen Leute kennengelernt, bei denen das, bei mir ist ja nur einmal passiert. Aber es ist ja dann ein ständiges Damoklesschwert, das über einem schwebt. Und wenn man das irgendwie loswerden kann und dann die Prognosen, die ja von den kompetenten Ärzten hier auch relativ positiv aussahen, wenn die dann so sind, dann lässt man, also ich habe mich da gerne drauf eingelassen und auch mein Umfeld.
Ja, wir haben ja gehört, dass dann bei Ihnen alle Zeichen auf Los und auf Grün standen, dass es von allen Seiten befürwortet wurde, diese OP durchzuführen. Wie ging es dann weiter? Ging das schnell?
Ja, da kam dann erstmal nochmal Corona dazwischen. Also es gab eigentlich schon quasi einen Termin, der angepeilt war, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann waren eben alle Krankenhäuser so fürchterlich überlastet und dann wurde das nochmal verschoben. Da wusste nicht genau, wohin. Und eines Tages ging es dann aber tatsächlich doch ganz schnell, dass dann der Termin da war. Und ich hatte mich ja auch bereit gehalten. Und dann ging es relativ fix los.
Vor welcher möglichen Komplikation hatten Sie am meisten Angst? Sie sind ja über die häufigen und typischen Risiken und Komplikationen aufgeklärt worden. Was hat Sie am meisten belastet?
Naja, ich hatte eigentlich, da ich ein relativ vertrauensvoller Mensch bin und auch mein Großvater war Arzt, da hat man dann so ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht als andere Menschen in die Medizin. Und ich bin da eigentlich relativ arglos reingegangen. Mhm. Und also die Aufklärung ist natürlich der Sache angemessen sehr ausführlich, nicht? Da wird also wirklich auf alles genauestens hingewiesen, was auch nur ansatzweise passieren könnte. Das ist auch ganz wichtig, ne? Wenn man das wissen muss und natürlich auch die Klinik sich ja absichern muss. Und ja, also ich kann sagen, dass ich sehr gut aufgeklärt war und dass aber die Aussicht, anfallsfrei leben zu können, den Ausschlag gegeben hat, da immer beizupflichten.
Das ist so ein bisschen dieses Dilemma, was wir haben, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine Operation sinnvoll ist und der Nutzen die möglichen Nachteile überwiegt, dann wollen wir sie natürlich dazu ermuntern, aber sie müssen ja auch mit den Risiken und Komplikationen, wenn die denn auftreten sollten, leben. Das heißt, wir müssen sie tatsächlich ja auch über diese eben aufklären. Ne? Deswegen finde ich es umso erfreulicher, dass sich doch sehr viele operieren lassen. Die üblichen, sagen wir mal, Chancen, die schätzen wir so auf 50-80-90% ein, dass man anfallsfrei wird nach Operation. Das hängt von der Konstellation ab und die möglichen Komplikationen, die liegen in der Regel unter 50%. Und die werden ja dann genauestens erklärt.
Genau, absolut. Das ist uns natürlich sehr wichtig, dass die Patienten wirklich die Risiken bewusst sind. Bei solchen Operationen vom Impf- oder vom Schläfenlappen besteht immer ein gewisses Risiko, dass es zu einer Verschlechterung von Gedächtnisleistungen kommt. Und ein weiteres Risiko ist, dass es zu einem Gesichtsfelddefekt kommen kann. Und der auch möglicherweise im Alltag oder beim Autofahren relevant sein kann. Und das besprechen wir dann ausführlich. Und Herr Richter hat das, denke ich, alles verstanden und wurde auch nochmal von den Neurochirurgen natürlich über die Operation selber aufgeklärt. Und dann haben sie den Entschluss gefasst und sich bereit erklärt oder die Entscheidung getroffen, sich operieren zu lassen. Ja.
Erinnern Sie sich denn noch an den Tag
der Operation? An den Tag der OP? Mhm. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also ich war da schon sehr aufgeregt natürlich und das geht dann halt so lange, bis die Narkose einsetzt. Nicht? Und dann wurde ich hier aber sehr, also von der Station, in der Neurochirurgie wurde ich sehr gut aufgenommen. So, und dann irgendwann kam eben der Holzhammer und von da ab weiß ich nichts mehr. Und ich habe mich dem da also wirklich völlig überantwortet und mich darauf verlassen, dass die schon wissen, was sie tun, weil die das ja auch öfter machen. Und das war schon sehr aufregend, aber es blieb ja nun auch nicht ganz ohne Komplikationen. Das möchte ich den Herrn Dr. Baumgartner bitten zu erzählen, weil ich mich da nicht so gut dran erinnern kann.
Genau. Nach der Operation ging es Ihnen erstmal die ersten Tage nicht so gut. Es ist dazu gekommen, dass zu einer Hirnschwellung in dem Bereich der Operation gekommen ist. Und Sie haben sich dann erstmal nicht so richtig gut von der Operation erholt, brauchten paar Tage, waren verwirrt. Und das war, glaube ich, auch für die Angehörigen dann ein paar schwierige Tage. Aber dann besserte es sich so nach durch 4-5 Tagen, dann langsam von Tag zu Tag machten sie gute Fortschritte. Und das war dann doch wieder auch dann erfreulich.
Und das ist ein Risiko, das im Prinzip bei jeder Gehirnoperation besteht?
Also in dem Ausmaß war es schon ungewöhnlich. Und prinzipiell ist das ein Risiko, was man eingeht bei Operationen am Gehirn. Aber es ist sicherlich eine seltene Komplikation. Und aber auch erfreulicherweise hat es sich auch hier dann nach ein paar Tagen, ist die Schwellung zurückgegangen und auch der Zustand von Herrn Richter hat sich deutlich gebessert und erfreulicherweise blieb es ja auch folgenlos.
Das ist das, was wir auch immer erklären und versuchen verständlich zu machen. Tatsächlich kommt es schon mal bei Operationen am Gehirn zu Blutungen oder Infektionen oder Schwellungen. Wir klären aber typischerweise über die dauerhaften Störungen auf und da ist unserer Erfahrung nach, dass die bei weniger als 5%, also 95 von 100 Operierten gehen ohne dauerhafte Störungen oder Behinderungen aus der Operation raus. Und das ist für uns am Ende entscheidend. Um die Operation herum können häufiger mal Störungen auftreten, die dann aber in der Regel komplett rückläufig sind.
Ja, man muss nur, da glaube ich, dann möchte ich dazu noch sagen, weil es ist eben so, das war schon schlimm, diese Tage nach der OP. Ich war in Delirium verfallen, ich hatte seltsame Visionen und das ist schon, glaube ich, sollte man erwähnen, dass wenn sowas passiert, dann hat das ein bisschen was Traumatisches und da sollte man sich vielleicht darauf vorbereiten, dass wenn sowas passiert, dass man das im Nachhinein dann auch irgendwie behandeln muss. Ne? Also ich habe dann schon auch irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen, um darüber mal zu reden, was denn da eigentlich passiert ist, weil also sicherlich habe ich keine messbaren Folgeschäden mit davongetragen, aber das war schon eine starke Belastung, die einen nicht kalt und auch nicht so schnell wieder loslässt.
Ohne Frage. Und ich glaube, es war auch ein guter Schritt, dass Sie dann sich in psychologische oder psychotherapeutische Beratung begeben haben, weil ich glaube, das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis und jeder geht damit anders um. Aber ich denke, es ist gut, dass man es halt früher auch erfasst und halt mit jemandem drüber spricht. Ja,
ja, das sollte man, glaube ich, auch wenn man sich auf so eine Entscheidung hinzubewegt, sollte man das, glaube ich, abwägen, dass das vonnöten sein könnte hinterher eines Tages. Es macht sicherlich keinen Sinn, das auf die leichte Schulter zu nehmen, weil ein Eingriff ins Gehirn ist ein Eingriff ins Gehirn und das Gehirn ist ein zentrales Organ.
Aber dann stellt sich ja jetzt auch die große Frage, denn Eingriff, der wurde ja nicht ohne Grund vorgenommen. Hat es denn funktioniert? Das Ziel war ja, anfallsfrei zu werden. Und war in dem Sinne die Operation erfolgreich?
In dem Sinne kann man mit Fug und Recht sagen, ja, die Operation war erfolgreich. Ich bin seit dem Tage der Entlassung aus dem Krankenhaus oder ja, meinen letzten Anfall hatte ich vor der OP. Und seitdem habe ich nie wieder auch nur ansatzweise einen Anflug dieser seltsamen Gefühle gehabt, geschweige denn stärkere Anfälle. Und darüber bin ich natürlich auch sehr froh.
Wie ist es aus ärztlicher Sicht zu bewerten? Wie hoch ist denn die Erfolgsquote bei solchen epilepsiechirurgischen Eingriffen?
In so einer günstigen Situation, wie bei Herrn Richter vorliegend, sind die Erfolgschancen für langfristige Anfallsfreiheit bei ca. 60-70%. Und genau, auch von unserer Seite können wir nur bestätigen, wir hatten auch Herrn Richter nochmal im Video-EEG-Monitoring nach der Operation und das blieb auch unauffällig und genau, wir haben ja auch viele Gespräche noch nach der Operation geführt und es bestand auch nach mehrfachem Nachfragen kein Anhalt für Anfälle oder auch neuartige Anfälle.
Ja, vielleicht muss man in dem Zusammenhang nochmal sagen, 70% kommt einem jetzt irgendwie nicht viel vor, wenn man von Hirnoperationen spricht. Die Frage ist, was ist die Alternative? Und da kann man versuchen, über Medikamente Anfallsfreiheit zu erzielen. Da wissen wir nicht, die Chance auf eine vorübergehende Anfallsfreiheit bei 10-15%. So sind Sie sicher auch aufgeklärt worden, Herr Richter. Und dann gibt es ja noch andere Verfahren, Neurostimulation, wo man Schrittmacher in den Körper einbaut und mit dem Gehirn verbindet. Da liegt die Chance auf Anfallsfreiheit unter 10%. Das heißt, wenn man das in Zusammenhang bringt mit so einem epilepsiechirurgischen Eingriff, dann stehen die Zeichen ganz klar für diese OP.
Das Ganze ist jetzt ein Jahr, ein gutes Jahr, haben Sie vorhin gesagt, her. Wie geht es Ihnen jetzt? An welchen Stellen hat sich Ihr Leben verändert durch die Anfallsfreiheit, durch die erzielte Anfallsfreiheit?
Also in erster Linie natürlich sehr zum Positiven hin, weil das Damoklesschwert jetzt nicht mehr über mir baumelt. Und das ist natürlich ein großer Fortschritt. Ich denke dabei eben auch an mir inzwischen bekannte Genossen, die öfter als ich Anfälle haben. Und da ist dann ja, glaube ich, die Lebensqualität schon sehr eingeschränkt. Ne? Wenn man viele Dinge einfach nicht tun kann, wie Autofahren, Schwimmen gehen und so weiter, das kann ich jetzt alles problemlos machen. So gesehen ist das auf jeden Fall, wenn die Indikation so liegt wie bei mir, ne? Also wenn die Sache so klar ist wie bei mir, dann ist das sicher eine gute Sache, operiert zu werden. Ich möchte nur nochmal erwähnen, dass das bei mir auch nicht ganz folgenlos blieb, sondern dadurch, dass ich ja wahrscheinlich einen großen Teil meines Lebens unter Beeinflussung der Kichererbse, so habe ich es immer genannt, das Cavernom stand, hat sich ja an meiner Wahrnehmung schon auch was verändert. Und das sind Sachen, die dann jetzt nicht im medizinischen, aber im psychologischen Bereich durchaus relevant sind. Und da möchte ich gerne an dieser Stelle dem hochverehrten Publikum sagen dürfen, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und sich fragen sollte, was macht das vielleicht mit mir und wie gehe ich damit um? Das ist nämlich was, was natürlich Ärzte nicht leisten können. Das ist eine psychologische Frage, aber die sollte man sich, denke ich, auf jeden Fall stellen.
Ich glaube, das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist schon wichtig, dass man auch realistische Erwartungen an so einen operativen Eingriff hat. Und Ziel des Eingriffs ist ja eben das Erreichen der Anfallsfreiheit. Und man kann andere Lebensumstände, ob die sich jetzt zum Positiven oder Negativen entwickeln, kann man schlecht abschätzen. Ja.
Ja, man muss sich überlegen, was die Anfallsfreiheit für jemanden bedeutet und muss versuchen herauszufinden, was passieren könnte, wenn man Anfallsfreiheit erreicht mit dem Gefühl der Selbstständigkeit, Autonomie, Sicherheit. Das ist aber sehr schwierig und ist auch sehr individuell.
Ja, und das ist natürlich, hängt natürlich auch von den Lebensumständen ab, die man, in denen man steckt mit der Krankheit. Also bei mir zum Beispiel war es ganz klar der Fall, dass das mein Leben sehr, sehr stark geprägt hat, dass ich da eine nicht erklärbare Andersartigkeit verspürt habe, die dann von quasi einer Woche auf die andere plötzlich verschwunden war. Und das, wie gesagt, da möchte ich nicht warnen, aber darauf hinweisen, dass man das im Auge behalten muss, dass man sich diese Frage stellen muss und dass man sich dieser Frage stellen muss.
Also auch hier vielleicht nochmal die Ermutigung. Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie sich auch im Zusammenhang mit der schlimmen Erfahrung unmittelbar nach der Operation psychologische Hilfe gesucht haben. Da vielleicht auch die Ermutigung, wenn man an sich selber Dinge feststellt, das Leben hat sich verändert durch die OP und durch die veränderten Lebensumstände, einfach da auch nochmal Profis zu Wort kommen lassen.
Und zwar je früher, desto besser.
Ja.
Also vielleicht hierdurch auch gerne angeregt, schon vor der OP, sich Gedanken darüber machen, was könnte das mit mir machen? Wo stehe ich jetzt und wo stehe ich, wenn das plötzlich nicht mehr so ist, dass ich nicht mehr schwimmen gehen darf, dass ich eben eine andere Autonomie einfach habe, weil meine Erfahrung ist die, dass ein Mensch mit Epilepsie nicht so autonom agieren kann wie einer mit, ohne Epilepsie. So, wie habe ich es jetzt gesagt?
Ja, ich glaube,
Die Frage ist natürlich, ob man diesen Perspektivenwechsel tatsächlich ja auch fühlen kann als Betroffener, wenn man eine Sache wünscht, nämlich die der Anfallsfreiheit, und dann versucht man ja im Prinzip die Nachteile, die sich daraus ergeben könnten, in irgendeiner Form vorzufühlen. Und da weiß ich nicht, ob man das tatsächlich schaffen kann. Aber wir nehmen das auf jeden Fall auf und überlegen uns, wie man das eventuell in irgendeiner Form auch gut auffangen könnte.
Finde ja, ich ist aber Punkt. Keine medizinische, sondern eine psychologische Frage. Und da seid ihr hier auch ganz gut aufgestellt. Ihr habt ja eine neuropsychologische Abteilung. Ich kann nur empfehlen, sich da auch darüber hinaus darüber aufzuklären. Und was mir besonders geholfen hat, ist das Gespräch mit anderen Betroffenen. Da habe ich am meisten gelernt, weil einfach so die persönlichen, ganz persönlichen Erfahrungen, die jemand mit so einer Operation gemacht hat, die kann nichts ersetzen. Das sind einfach, ich habe dann so im Nachgang der Operation so ein paar Menschen kennengelernt. Und wenn man sich auf die Suche macht, dann findet man die auch. Und das war also immer hochspannend, sich mit denen auszutauschen und auch ungeheuer beruhigend, muss ich sagen.
Sehr gut.
So meine Empfehlung.
Wie geht's denn jetzt weiter nach der Operation hier und bei Ihnen mit Medikamenten? Nehmen Sie noch Medikamente ein?
Ich nehme noch Medikamente, weil der Dr. Baumgartner und der Professor Dr. Surgis haben gesagt, ich muss noch Medikamente nehmen, also nehme ich sie brav. Ich nehme sehr viel weniger als vorher, aber es ist bis 2 Jahre Anfallsfreiheit ist aufgrund statistischer Unumwerfbarkeiten angezeigt, Medikamente zu nehmen. Ich bin wahnsinnig froh, wenn ich die dann irgendwann endlich mal loswerde, weil ich auch immer noch nicht so ganz genau weiß, was die eigentlich mit mir machen. Es ist ja doch schon starke Medikamente, finde ich. Das weiß ich eben noch aus der Zeit, wo ich so viel ausprobiert habe. und da eben Nebenwirkungen gespürt habe, da habe ich gemerkt, oh, das Zeug ist nicht ohne. Mhm. Und jetzt, wo ich ja eigentlich das Gefühl habe, sie nicht mehr zu brauchen, aber sie natürlich weiternehme, weil es statistisch eben einfach angezeigt ist. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich den Tag herbeisehne, wann ich die endlich absetzen kann und dass ich wahnsinnig gespannt bin, ob ich das dann merken werde.
Also unsere Arbeit ist auch nach der OP nicht zu Ende. Was machen wir noch an Untersuchungsmethoden üblicherweise?
Wir empfehlen normalerweise den Patienten, dass sie nach der Operation nach circa 3 Monaten einmal bei uns in der Ambulanz vorbeikommen und gucken, wie geht es nach der Operation, sind nochmal Anfälle aufgetreten. Und dann nach einem Jahr nach der Operation circa versuchen wir nochmal alle Befunde zu erheben. Wir machen nochmal ein neues MRT, schauen, ob wir da Hinweise sehen, dass vielleicht von dem, was wir operieren wollten, noch etwas drin geblieben ist. Und wir machen nochmal ein Langzeit-EEG mit der Frage, sehen wir weiter epilepsie-typische Veränderungen. Und auch eine neuropsychologische Testung, die uns bei Ihnen ja auch natürlich sehr wichtig war und wo wir erfreulicherweise auch festgestellt haben, dass der neuropsychologische Befund sich sogar leicht verbessert hat. Also dass die Gedächtnisleistung sich im Vergleich zu vor der Operation eher besser war. Und dann war jetzt die Ergebnisse auch im EEG, hat sich dann keine epilepsie-typischen Veränderungen mehr gezeigt.
Haben nur noch stumpfe Wellen.
Nur noch stumpfe Wellen, nur langsame Wellen. Haben wir Ihnen dann mit gutem Gewissen empfohlen, dass Sie die Medikamente reduzieren können. Und in der Regel sehen wir die Patienten nach 2 Jahren nach der Operation noch einmal. Und wenn dann alles optimal ist, die Befunde eine optimale Konstellation ergeben, dann empfehlen wir auch, die Medikamente ganz abzusetzen. Es gibt aber Patienten, wo wir auch empfehlen, zumindest vielleicht ein Medikament langfristig weiterzunehmen, was auch von vielen Patienten toleriert wird. Und weil viele dieser Patienten ja vor der Operation 2, 3 oder sogar 4 Medikamente zusammennehmen und die dann langfristig mit einem Medikament gut leben können und Anfallsfreiheit.
Ja.
Und Sie waren schon zu diesem Einjahresaufenthalt, waren Sie bei uns schon wieder,
da war
oder?
Ich schon wieder hier. Das war eben nach dem Aufenthalt vor der OP, wo es um die prächirurgische Diagnostik ging, ungefähr das gleiche Prozedere, eine Woche lang im Langzeit- oder wie lange im Langzeit-EEG?
Ich glaube, wir haben etwas länger gemacht, stimmt, 72 Stunden hatten wir bei Ihnen.
Genau, also das EEG jetzt, aber der Aufenthalt, das war dann schon so ungefähr mit allen Testungen, die dann da anstanden, war der prächirurgische Teil ähnelte dem postchirurgischen sehr stark, und das war für mich persönlich auch eine sehr interessante Erfahrung, dieses Vorher und Nachher am gleichen Ort gegeneinander abzuwägen. Und ich kann sagen, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Bin zum Beispiel ein bisschen wetterfühlig geworden, habe ich gerade, weil heute ist auch so ein, wo ich hierher gekommen bin, so ein schwüler Tag, und da merke ich, das meinte ich vorhin auch mit den Veränderungen in der Wahrnehmung so ein bisschen, dass so ein paar Sachen sich einfach verändern, und da gehört bei mir eine gewisse Wetterfühligkeit dazu. Das bleibt, glaube ich, nicht aus, wenn man so ein Stück vom Hirn entfernt bekommt, dann bleibt da schon was.
So, das heißt, jetzt wird noch mal ungefähr ein Jahr gewartet, dann wird noch mal geschaut, abschließend, ob alles super ist, was wir natürlich hoffen. Wovon wir ausgehen, genau. Dann dürfen Sie die Medikamente reduzieren, wenn es gut läuft.
Dann darf ich sie vielleicht sogar ganz absetzen.
Und dann, wie ist das? Dann spricht man auch irgendwann von geheilt?
Ja, das ist natürlich rein willkürlich. Da gibt es eine Definition von der internationalen Fachgesellschaft, die sagen, wenn jemand ohne Medikamente 10 Jahre keine Anfälle mehr hat, dann gilt er als geheilt.
Das heißt, das ist noch ein bisschen hin.
Genau. Also im günstigsten Falle dann in 11 Jahren.
Genau. Das heißt, im Moment gelte ich noch als Epileptiker?
Zumindest als jemand, als Betroffener mit Epilepsie, der derzeit anfallsfrei ist, durchgehend seit mehr als 12 Monaten.
Das ist die wissenschaftliche Auffassung, und meine persönliche Auffassung ist, ja, das ist noch nicht vorbei. Also das ist ja das, was ich jetzt auch schon mehrfach betont habe. Das ist schon eine ziemlich einschneidende Geschichte, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf.
Und es ist eine Gehirnoperation, und deswegen muss man sowohl vorher als auch nachher umfassend untersuchen, besprechen und betreuen.
Ja, jetzt haben wir tatsächlich von Anfang bis zum vorläufigen Ende, wir haben ja gerade gesagt, das Ende ist noch nicht erreicht, einmal über alles gesprochen. Ich bedanke mich super herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Und
sehr gern geschehen. Ich hoffe, dass ich irgendjemandem mit meinen Erfahrungen helfen konnte.
Bestimmt, bestimmt, dass Sie auch so offen und persönlich berichtet haben, was Sie erlebt haben. Vielen Dank. Vielleicht gut.
In 11 Jahren.
In 11 Jahren oder vielleicht in einem Jahr. Dann ist ja quasi nochmal der nächste Schritt.
Mal sehen, wie weit die Welle uns trägt.
Genau. Vielen Dank auch an euch, Rainer und Tobias.
Ja, vielen Dank. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich auch nochmal bei Herrn Richter bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, hier die Podcast-Folge mitzumachen.
Und ich möchte mich bei Dr. Baumgartner und Professor Dr. Surges bedanken, dass ich mich so gut aufgehoben fühlte in dieser wahrlich nicht einfachen Phase meines Lebens.
Wir freuen uns, dass wir Sie kennenlernen durften. Sie haben den Podcast wirklich sehr, sehr bereichert.
Genau.
Ganz toll.
Ja, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.